Herr Jesus Christus, hinter uns liegt ein intensiver Vormittag, für den wir dir danken und dass du uns mit hineingenommen hast in diese grundlegenden Welten der Beziehung zu dir, der Beziehung zum Vater in deinem Geist. Und wir danken dir, weil wir erkennen und weil wir merken und spüren, dass es stimmig, das ist gedeckt von deinen Worten, das ist das, was du tatsächlich uns sagen möchtest, einmal immer wieder sagen möchtest. Und wir danken dir für diese ganz herausragende, besondere Beziehung, die du gestiftet hast. Danke. Und wenn jetzt dieser zweite Teil vor uns liegt, dann kommen wir einfach erwartungsvoll zu dir und bitten dich, dass wir wieder die Hörenden, die Empfangenden, die Aufnehmenden sein dürfen. Und dass du mit deinen Worten bei uns ankommst. Wir brauchen dich. Wir strecken uns aus nach dir und wir wissen, du bist da. Du, Herr Jesus, bist da. Und du bist der, der immer und immer wieder seine Gemeinde versorgt hat durch genau solche Hörerlebnisse, Wahrnehmen der Worte Gottes, ausgelegt für uns heute. Segne Hans-Joachim Eckstein unserer Mitte. Gebrauche du ihn. Wir befehlen ihn dir an. Und danken dir für dieses Geschenk dieses Tages. Danken dir auch jetzt für diese zweite Einheit. Gelobt seist du, unser Gott. Wir beten dich an. Amen.
Christus in euch von der Freiheit der Kinder Gottes. Christus in uns, Christus in mir. Das Geheimnis, von dem der Kolosserbrief spricht, das so lange verborgen war, bis in Christus offenbart war. Aber obwohl es nun 2000 Jahre offenbar ist, ist es vielen von uns offenbar in Vergessenheit geraten. Es gibt Geheimnisse, die verborgen sind und es gibt Geheimnisse, die offenbar sind, aber offenbar eben auch Geheimnisse, die vergessen wurden. Das Schöne am Vergessen ist, man muss sich nur erinnern. Denn das Geheimnis ist ja schon verfügbar und offenbar. Und so betet Paulus auch für die Epheser, Epheser 1, 15 folgende, nicht um mehr Kraft, mehr Stärke, mehr Energie, sondern er bittet nur, dass sie doch erkennen mögen, welche Kraft, welche Energie und welche Dynamik ihnen in der Auferstehung Jesu schon gegeben ist. Und Philipper 3, Vers 10 sagt der Paulus, der sagt, ich bin noch unterwegs, im Gegensatz zu den Perfektionisten. Sie sagen, wir haben ja schon alles erreicht. Er sagt, ich bin noch unterwegs. Was möchte er denn mehr haben? Und er sagt nicht mehr Kraft, mehr Dynamik, mehr Gaben, sondern ich möchte ihn noch mehr erkennen. Das ist wunderbar jetzt für euch. Ihr sitzt bequem, die meisten haben sogar was gegessen. Und ihr müsst euch gar nicht furchtbar anstrengen. Es geht darum zu erkennen, was wir schon haben. Wie lange habt ihr das? Verfügbar für euch habt ihr es seit der Sekunde, in der ihr Christus aufgenommen habt, begonnen habt zu glauben, oft mit viel Glanz und Klarheit oder zögerlich und fragend. Ihr habt es, seitdem ihr auf ihn getauft seid, wenn es in Verbindung dieser Glaubenserkenntnis ist. Und was habt ihr? Alles. Alles, was notwendig ist, 2. Petrus 1, zu einem Gott wohlgefälligen Leben, zur Vollkommenheit, zur Heiligkeit im Glauben. Alles ist uns bereits gegeben, nämlich in Christus Jesus als Person. 1. Korinther 1, Vers 30. Christus ist unsere Weisheit in Person. Er ist unsere Heiligung, nota bene. Unsere Heiligung ist Christus. Er ist unsere Gerechtigkeit. Er ist in Person unsere Erlösung. Zu eurer Überraschung, wenn ihr mit vollem Bauch überraschungsfähig seid, zu eurer Überraschung kann ich euch sagen, mehr als im Augenblick eurer Wiedergeburt, eurer Taufe, eures zum Glauben kommens. Könnt ihr gar nicht haben. Ihr hattet alles. Und wärt ihr zum Erstaunen der Gemeinde eine Minute nach eurer Wiedergeburt, dem zum Glauben kommen der Taufe, tot umgefallen, hättet ihr trotzdem schon alles. Wie auch der Scheche am Kreuz ja den ganzen Himmel geschenkt bekommen hatte, weil er den Richtigen angerufen hatte. Aber mehr als er habt ihr alles im Augenblick eures zum Glauben kommens. Was haben wir uns jahrelang bemüht, weiterzukommen, stärker zu werden, uns zu entwickeln und zu entfalten? Und das alles ist ja ganz richtig, wenn es auf der richtigen Spur des Grünstreifens ist. Wir hatten ja gesagt, die Glaubensweisen zwischen Paulus und den Galatern sind so nah wie zwei Spuren auf einer Schnellstraße, einer Autobahn. So weit ist das doch gar nicht auseinander, doch das verschiedene Ziel macht den Unterschied, nicht die Ähnlichkeit der Phänomene. Es geht um etwas ganz Gegenteiliges. Zwei Weisen zu glauben, die gegenläufig sind. Trägst du deinen Glauben oder trägt der Glaube dich? Bindet dein Christsein, dein christlicher Glauben mehr Kräfte, als er gibt? Oder gibt dir dein Glaube an Christus viel mehr Kräfte, als du an Nachteilen in einer säkularen Gesellschaft für deinen Glauben einstecken musst? Lebst du für Christus oder lässt du Christus durch dich leben? So viele ernsthafte Christen wollen von ganzem Herzen, mit aller Kraft, unter Tränen oft, sie wollen Stellvertreter sein für den abwesenden, gestorbenen Jesus. Das tat er für mich. Was tue ich jetzt für ihn? Stellvertreter für den abwesenden Jesus. Dabei sollen wir doch Repräsentanten sein für den auferstandenen Christus. Nicht Stellvertreter für den abwesenden, gestorbenen, sondern Repräsentanten, Ebenbild, Spiegel, Verleiblichung als Einzelne und Gemeinde für den Auferstandenen. Dazwischen liegen Welten. Beide Gruppen lesen die Bibel. Beide versuchen, den Glauben zu leben. Beide beten. Für den einen ist es eine Anstrengung, der ist ganz fix und fertig nach der stillen Zeit. Der andere ist erquickt und erfrischt. Der eine hat den Horror, jetzt muss ich schon wieder missionieren. Der andere freut sich, Christus, ich bin gespannt, was du durch mich tust. Ich erinnere mich daran, wie wir das einmal auf einer Bibelschulwoche eine ganze Woche besprochen haben. Vom Römerbrief ausgehend, dass nicht wir für Christus leben, sondern er durch uns leben will. Und dann hat ein Teilnehmer der Bibelschule gesagt an einem Nachmittag, also wenn das stimmt und heute Mittag ist unterrichtsfrei, dann will ich das mal leben. Und er hat ganz vorsätzlich gebetet, Herr Jesus Christus, heute Mittag will ich mir mal keinen Druck machen. Ich muss nicht das ganze Dorf bekehren, ich kann es ja eh nicht. Ich muss nicht schon wieder sagen, jetzt muss ich Bibel lesen, sondern wenn es stimmt, dann möchte ich einfach nur heute Mittag sagen, hier bin ich und von mir aus denke ich dran, Kaffee zu trinken, und er setzte sich in die Sonne in ein Café und das erste Mal seit Jahren genoss er sein Stück Kuchen ohne schlechtes Gewissen. Hier sitze ich kann sehr wohl anders, aber Gott hilft mir ohnehin. Und er genoss sein Stück Kuchen und hat sich immer wieder gesagt, mach dir kein schlechtes Gewissen. Das darfst du, wenn es dir Christus erlaubt, mach es. Und abends meldete er sich bei uns und sagt, es ist zwar kein Zeugnisabend, ich muss euch was erzählen. Das erste Mal habe ich gesagt, Herr Jesus Christus, ich höre auf zu missionieren, ich mache doch nur Schaden. Das kommt so verkrampft rüber, es ging nie gut. Wenn du willst, du weißt ja, wo ich sitze, du kennst das Café, du kennst mich, dann kannst du mich gebrauchen. Und der strahlt uns an und sagt, ihr glaubt es nicht. Ich habe da gesessen, bewusst keinen Augenkontakt aufgenommen. Nicht schon wieder gedacht, wie kannst du der Kellnerin jetzt ein Traktat unterschieben. Sondern einfach nur gebetet und mit Christus genossen. Die Sonne genossen und gesagt, Herr Jesus Christus, du bist meine Sonne. Der Kuchen ist auch nicht schlecht. Wunderbar. Fragt mich doch da einer, der daneben sitzt, wo kommst du her, was machst du? Mit schmalen Lippen hat er gesagt, ja, er kommt aus der Bibelschulwoche, ist ja interessant. Und sie kamen in ein Gespräch über den Glauben und er hatte Tränen in den Augen, weil er sagt, jahrelang versuche ich Menschen das Evangelium nahezubringen und verkrampfe mich dabei. Jetzt habe ich endlich kapiert, Christus kann es doch durch mich tun, wenn er will. Hier sind meine Lippen, hier sind meine Hände, er kann es doch tun. Und er hat seinen Kuchen genossen und gleichzeitig einem Menschen Jesus und das Evangelium lieb gemacht. Und er sagte, das erste Mal habe ich das erfahren, was ich theoretisch ja schon lange weiß und vom Neuen Testament her kenne. Nicht ich lebe für Christus, Christus lebt durch mich. Ich muss nicht die Welt retten. Nicht einmal du. Ich bin nicht der Messias. So hat eindrücklich schon der Vorläufer Jesu in Antizipation des Evangeliums und des geistlichen Verständnisses formuliert, als der Täufer gefragt wurde, wer bist du? Ich bin nicht der Messias. Und wenn du heute etwas mitnimmst, dann bitte schön zwei Sprüche. Erstens, ich bin nicht der Messias. Und zweitens, Jesus ist der Christus. Er kann die Welt retten. Denn der Punkt ist, dass gerade heute und in den letzten Jahren hat sich das ja zugespitzt durch die Not, die in der Welt ist und in den Gemeinden und den Kirchen und zugleich natürlich über die Medien, die uns immer umfangreicher und universaler und ganztägig informieren. Der Eindruck entsteht, die Welt ist so verloren, da muss doch einer helfen, da muss man doch was tun. Und das kommt auch bei den Christen so an. Es liegt an mir, ich trage die Verantwortung. Aber du bist nicht Herkules, dass du die Erdkugel tragen musst. Du bist nicht der Messias. Du kannst die Welt gar nicht retten. Und wir können säkular bei den Gruppen feststellen, dass teilweise als Reflex dann auf die Hilflosigkeit und die große Not man nur irgendetwas macht, was eigentlich ganz sinnfrei ist und die Welt nicht rettet, aber es hat einen symbolischen Charakter. Und dann verschwört man sich, ich muss an dem Teil fanatisch irgendetwas tun. Und das gibt es natürlich auch bei Christen. Also die werden sich nicht unbedingt auf der Straße festkleben, die kleben sich dann am Altar oder an der Kirchentür fest und sagen, Hauptsache es wird irgendetwas gemacht. Und in der Hilflosigkeit rennen wir dann mit unserer Gießkanne durch die Wüste und sagen, ich weiß ja nicht, was das Richtige ist, also mache ich von allem etwas. Und wir vergeuden unser ganzes Leben in den Sorgen und unser schlechtes Gewissen macht uns so fertig, dass wir abends überhaupt nichts tun müssen und sind trotzdem schon ganz groggy. Du bist nicht der Retter der Welt. Er ist der Christus. Ich bin nur Spiegel für ihn, da, wo er mich gebrauchen will und wo er mich haben will. Das werden wir noch ausführen. Die Kronstelle, an der in komprimiertester Weise im Neuen Testament das zum Ausdruck gebracht wird, ist aus eben diesem Galaterbrief, der uns schon begleitet. Weil Paulus in Galater 2, 15 bis 21 das Evangelium in Aufnahme dieser Rede in Antiochien vor der Gemeinde auf den Punkt bringt. Dort hat er noch einmal in Galater 2, 16 das zum Glauben kommen, das Christwerden beschrieben. Weil wir, auch wir Juden, also Paulus, Petrus, Barnabas und all die anderen, wie die Heiden erkannt haben, dass wir nicht durch unsere eigenen Werke, durch unsere Anstrengung vor Gott gerechtfertigt werden können. Dass wir auch als Juden nicht durch Tora-Observanz, also durch Beschneidung, Ritualgesetze, ethische Gebote, das Heil erlangen können. Deshalb sind wir zum Glauben gekommen an Jesus Christus, damit wir gerechtfertigt werden, allein aus Gnade, im Glauben. Galater 2, Vers 16, es wird dreimal wiederholt, um deutlich zu machen, wie dringlich es ist, diese Grunderkenntnis, wie kommt ein Mensch zum Glauben, allein aus Glauben, allein aus Gnade. Es wird uns die Gerechtigkeit, die Rechtfertigung geschenkt, nämlich als die Begnadigung des erkannten Sünders. Kein Mensch kann von sich aus vor Gott gerecht werden durch eigene Leistung, denn kein Mensch kann das tun, was wir nur als Ebenbild leben können, allein aus Gnaden im Glauben. Aber jetzt die Frage, wie geht es weiter? Und das, was damals die Galater bewegte von diesen Predigern her von Jerusalem, das ist auch heute noch traditionell verankert. Die Rechtfertigung, das zum Glauben kommen, wird konzediert, ist Sache der Gnade. Also wir können es ja nicht selbst vergeben, wir können es nicht selbst neu gebären oder zeugen, also das ist Gnade. Aber nachdem nun Gott in der Rechtfertigung uns so beschenkt hat, jetzt kommt die Heiligung. Und die Heiligung ist die Bewährung der Gnade. Und während in der Rechtfertigung ich passiv empfangend bin, bin ich in der Heiligung meinerseits aus Dankbarkeit nun aktiv. Das tat er für mich. Er hat mich begnadigt und mir die Vergebung geschenkt. Das tue ich für ihn. Jetzt will ich in der Heiligung mich so verwandeln, dass ich ihm immer mehr entspreche. Und oft dann verbunden mit einer doppelten Rechtfertigung. Die erste Rechtfertigung habe ich ja aus Gnaden zugesprochen bekommen. Da wurde meine Schuldenuhr auf Null gestellt. Aber jetzt muss ich in der Heiligung so leben, dass dann, wenn ich vor Christus stehe am jüngsten Tag, er sagt, deine Vergangenheit hatte ich dir vergeben. Und seit deiner Bekehrung, seit deiner Wiedergeburt, seit deiner Taufe hast du so gerecht und heilig gelebt, dass es reicht. Also du kommst zur Entrückung, du kommst zum tausendjährigen Reich oder du kommst in den Himmel oder wie immer dann die konkrete Erwartung ist. Das heißt, das ist das Modell Plus. Plus klingt immer gut, nicht? In der Politik heißt Plus immer, es werden mehr Schulden gemacht, nicht? Und hüte dich immer, wenn von irgendeinem Schatz die Rede ist, einem Guthaben oder einem Park, das ist immer verdächtig, nicht? Also Rechtfertigung Plus. Rechtfertigung wird mir geschenkt und jetzt Plus meinem gelebten Leben. Und so erlebe ich es immer wieder, wenn Menschen dann, fromme Menschen, auf das Sterben zu gehen, dass die bange Anfechtung sie plagt, wird es reichen, wird es reichen. Habe ich mich würdig der Gnade erwiesen, wird es reichen. Und wäre die Situation nicht so eng, dann müsste man einfach humorvoll sagen, ich bin ja Rheinländer, geboren in Köln, nicht, ich kann nicht beruhigen, es reicht nicht. Es kann gar nicht reichen. Wenn schon Abraham und David allein aus Gnaden gerechtfertigt und auferweckt wurden, im Himmel sind, also leiblich ja noch nicht auferweckt, aber sie sind ja schon bei Christus in der Tischgemeinschaft. Nicht? Wie soll es dann bei dir und bei mir anders sein? Und deshalb sagt Paulus leidenschaftlich und nachdrücklich, ich bin, Galater 2, 19, 20, wie abgedruckt, ich, Paulus, ich bin durch das Gesetz nicht etwa gerechtfertigt worden, ich bin durch das Gesetz nicht etwa weitergekommen in meiner eigenen Leistung der Heiligung. Ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz, gestorben. Das in dem Munde eines ehemaligen Pharisäers, damit ich Gott lebe. Als Pharisäer hat Paulus gesagt, das Gesetz dient mir dazu, Gott zu leben. Nun aber hat er erkannt, in Wahrheit überführt mich das Gesetz meiner Unfähigkeit. Es führt mich an meine Grenze. Und deshalb musste ich dem Gesetz absterben. Denn das Gesetz behaftet mich bei meinem Getrenntsein. Jeder, der nicht alles tut, was im Gesetz geschrieben ist, der kann nicht am Leben bleiben, der hat kein ewiges Leben. Das Gesetz ist plötzlich nicht mehr Schutzzaun für Paulus, den Pharisäer. Es ist der Trennzaun. Er sieht plötzlich den Garten Eden von außen. Das Gesetz kann mir nicht helfen. Weder vor meiner Bekehrung noch danach. Das Gesetz ist keine Gebrauchsanweisung für die Heiligung. Es behaftet mich bei meiner Unfähigkeit. Gebrauchsanweisung für die Heiligung wäre vielmehr das Evangelium. Aber das Problem ist, das Evangelium beschreibt nicht das, was du kannst. Das Evangelium beschreibt das, was Christus kann. Und als ich als junger Christ angefangen habe, das Neue Testament zu lesen, da habe ich zunächst gedacht, das kann doch nicht so schwer sein mit dem Christsein. Und dann bin ich aber durch die Bibellese bei der Bergpredigt hängen geblieben. Und dann wurde es doch relativ anstrengend. Wenn du nur zu 10% Christ bist, also Kindertaufe und kirchliche Trauung, Weihnachtsgottesdienste und Beerdigung, dann ist es relativ unkompliziert. Wenn du aber die Bergpredigt und das christliche Abendland als Norm dazu nimmst, so bei 30%, dann wird es schon anstrengend. Wenn du aber in einer engagierten Gemeinde bist und dein Christsein ernst nimmst, 50%, 60%, 70%, es wird immer anstrengender. Bei 90% schnürt es dir die Luft ab. Da kann man richtig fertig werden. Leicht wird es erst bei 100%. Mit 100% meine ich aber nicht, dass ich als Hans-Joachim oder dass Paulus als Paulus vollkommen ist, sondern dass ein Hebel umgelegt wird und wir verstehen, ich bin nie die Gerechtigkeit, die vor Gott bestehen kann. Das ist doch Jesus Christus. Ich komme in meiner Heiligung nie an das Ziel der Heiligkeit Gottes zu entsprechen. Wie klein wäre denn Gott, wenn ich durch eigene Leistung dorthin käme? Die Himmelsleiter wird grundsätzlich nicht von unten gebaut, sondern von oben. Und wenn ich das erkenne, dann wird es plötzlich einfach. Dann komme ich nicht unter die Welle mit meinem Surfbrett, sondern dann komme ich endlich drauf, auf der Welle zu surfen, dann werde ich getragen. Und das ist der Umbruch. Paulus sagt, ich bin diesem Missverständnis abgestorben. Ich habe dieses Missverständnis eingerissen in Vers 18 zuvor. Und wie sollte ich dieses Leistungsdenken, diesen Zwang, diese Angst, es reicht nicht, ich muss es tun, damit ich geliebt werde, warum sollte ich das wieder aufbauen, wenn ich doch die Freiheit der Kinder Gottes erlebt habe? Ich bin dem Gesetz gestorben. Und wozu? Damit ich endlich Gott lebe, wie ich es als Pharisäer doch immer wollte. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Da steckt so viel Weisheit drin und zugleich ist es so rätselhaft. Was meint Paulus damit? Wer es näher wissen will, muss nur den Römerbrief lesen, denn die Rede, die er hier hält in Galater 2, 15 bis 21, ist die Grundlage, die Grundgliederung des Römerbriefs. Ihr könnt den Römerbrief als Ausführung genau dieses Abschnitts nehmen, dann habt ihr die Gliederung und 2,19 entspricht Römer 6. Wir sind der Sünde abgestorben, wir sind mit Christus gekreuzigt. Wie habe ich das am Anfang verstanden? Nun, ich habe erwartet, wenn das stimmt, dann ist die Sünde nicht mehr da. Die Sünde ist tot. Und ich war dann überrascht, als Versuchungen und Anfechtungen trotzdem noch da waren. Das heißt, dass ich feststellte, die Sünde als Macht und Möglichkeit ist ja noch vorhanden. Sie ist verurteilt, sie ist verdammt am Kreuz. Mir wird meine Sünde vergeben, aber die Sünde als Macht und Möglichkeit ist noch da. Also Paulus sagt gar nicht, die Sünde ist tot. Ja, dann das Zweite. Dann muss ich doch der Sünde als Macht und Versuchung absterben. Das heißt, wenn ich eben noch die Interessen, die ich nicht gut finde, in mir entdecke, dann muss ich eben mich in der Heiligung reduzieren, mein Ich bekämpfen, mich verleugnen. Wenn ich mich in meiner Eitelkeit, in meinem Stolz entdecke, dann muss ich eben gegen mich selbst kämpfen. Das Dumme bei dem Kampf gegen sich selber ist, dass du immer der Verlierer bist, so oder so. Entweder du hast Erfolg, dann hast du unterlegen mit der anderen Hälfte. Oder du bist nicht erfolgreich, dann hast du auch den Nachteil. Heiligung durch Ich-Reduktion ist ein Irrweg. Wenn du meinst, du musst dein Ich kleiner machen, damit Gott größer ist, bist du in einer Sackgasse. Es gibt so diesen Spruch, mach dich nicht so klein, so groß bist du gar nicht. Christus will nicht, dass du dich zerstörst. Das ist ein großes Missverständnis. Ja, in der Liebe kommt es aus Stärke dazu, dass wir bereit sind, auch uns und unsere Interessen zu verleugnen. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Aber Jesus ist nicht an mangelndem Selbstbewusstsein gestorben. Er starb nicht an Minderwertigkeitsgefühlen. Er ist auch nicht am Burnout verbrannt, sondern er hat sein Leben aus Liebe gegeben. So stark musst du erst einmal sein, dass du aus Liebe deine Interessen zurückstellen kannst, aus Stärke, nicht aus Schwachheit. Es geht nicht um Ich-Reduktion, sondern um die Du-Erweiterung, die Fähigkeit, den anderen zu erkennen. Und ich verrate dir was, je größer und je mehr du Christus erkennst, desto demütiger wirst du. Aber nicht, weil du dich klein machst, sondern weil du entdeckst, wie groß er ist. Demut ist keine Tugend, die du gesondert lernen musst. Es genügt völlig, dich auf die Christus-Erkenntnis zu konzentrieren. Dann wirst du selbstverständlich demütig. Gott in seiner Größe zu sehen und andere Menschen mit seinen Augen der Liebe zu sehen, das macht uns demütig. Wie auch der Hochmut nicht extra gelernt werden muss, er ist ein Abfallprodukt von mangelnder Erkenntnis und mangelnder Einschätzung anderer und meiner selbst. Nein, wir müssen uns nicht selbst kaputt machen. Wir müssen nicht sterben, sondern das, was hier gesagt ist, ich bin bereits mit Christus gestorben. Wo? Durch meine Selbstverleugnung? Nein. In meiner Taufe? Gefährliche Frage. Nein. Ich bin nicht mit Christus gekreuzigt in der Taufe oder in der Bekehrung, sondern wann und wo? Damals auf Golgatha. Du bist doch gar nicht gekreuzigt. Zeigt eure Hände, wo sind die Spuren, dass ihr gekreuzigt wurdet? Ihr seid es nicht. Christus ist ein für allemal gestorben. Und das reicht für alle. Denn das Geschehen, das Christus für dich und für mich erlebte, dass er für uns starb und unsere Sünde getragen hat und dass Gott ihn durch das Todesgericht hindurch, die Todesfolge hindurch, neu auferweckt hat, war ein Geschehen ein für allemal für dich und für mich und für uns. Hyperhemon im Griechischen ist diese wunderschöne, geheimnisvolle Formel. Alles das tat er für uns. Der Punkt ist, dass wir ihm übereignet wurden. Das ist der Sinn der Taufe. Der Sinn der Taufe ist nicht, dich so lange unter Wasser zu halten, bis du tot bist. Das wäre ein großes Missverständnis, ob Kindertaufe oder Glaubenstaufe, nicht? Das ist nicht der Sinn der Taufe, dich zu ersticken. Sondern der Sinn der Taufe ist, dass mit dem Untertauchen und Aufsteigen, dem Bekenntnis Kyrios Jesus, der Taufe auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, du übereignet wirst. Jetzt bist du im Herrschaftsbereich des Christus. Jetzt kannst du in jeder Anfechtung zu ihm fliehen und es reklamieren, du bist mein Herr, der für mich gestorben ist und auferstanden ist. Das heißt, du bist längst mit Christus gekreuzigt worden auf Golgatha. Und jetzt geht es darum, ihm zum Glauben kommen, meinerseits das für mich zu beanspruchen und mir sagen zu lassen. Paulus gebraucht zwei Bilder. Das eine ist das der Sklaverei, das andere der Einpfropfung, der Einpflanzung. Das der Einpflanzung ist sehr schön, weil es das deutlich macht. Wir werden als Glieder eingepflanzt in den Leib Christi. Jetzt sind wir Teil des Leibes Christi. Das, was für Christus gilt, für das Haupt gilt, für den Leib gilt, gilt auch für mich. Wer auf meinen Daumen tritt, der hört mich schreien, aua. Denn der Daumen, alle Glieder sind Teil meines Leibes. Wir gehören zu Christus in seinen Herrschaftsbereich, haben Teil an ihm. Heute ist ja alles Mögliche möglich. Es könnte sein, du verlierst mal deinen Daumen und bekommst, sagen wir mal, damit es nicht ganz so unappetitlich wird, einen künstlichen angesetzt. Und du freust dich, dass in der Physiotherapie schon alles wieder wunderbar klappt, eingepflanzt und verbunden mit dem Haupt. Und dann fällt dir plötzlich ein, ach du lieber Schreck, der ganze Mensch hat Schule hinter sich, Berufsausbildung, Führerschein, alles das gemacht. Da gab es den Daumen noch nicht. Der war ja nicht dabei. Heißt das jetzt, ich muss meinen Daumen wieder in die Grundschule schicken, den Abitur machen lassen, den Führerschein neu machen lassen, alle Fertigkeiten neu erlernen? Nein. Überraschenderweise ist der eingepfropfte, der eingepflanzte Daumen teilhaftig all dessen, was das Haupt kann und hat. Du bist in Christus eingepflanzt und hast Teil an ihm und seiner Freiheit. Und wenn die Sünde wie bei Kain an der Tür klopft, dann bitteschön geh nicht hin und versuch die Auseinandersetzung, denn der Widersacher, die Sünde, ist so wie ein Vertreter. Wenn du nur einen Spalt der Tür aufmachst, hast du schon wieder einen Staubsauger und weißt nicht, wo du die anderen 30 hintun sollst. Hast du schon wieder eine Lebensversicherung, obwohl du gar kein Leben mehr hast. Also geh gar nicht erst an die Tür, lass dich nicht ein. Die Tage hat jemand mich gefragt, privat, persönlich, nicht, was soll ich denn dann dem Versucher, dem Widersacher sagen? Meine strahlende Antwort sagt, sag ihm gar nichts, flieh zu Christus. Die beste Verteidigung ist die Flucht zu Christus. In Christus sich bergen, an ihm teilhaben, da hast du alles, was es braucht zum Leben und zum Sterben. Er ist deine Gerechtigkeit, er ist dein neues Leben, an ihm hast du teil. Und das andere Bild ist das der Sklaverei. Und da ist es auch sehr schön, wir waren Sklaven der Sünde, wir sind freigekauft in Christus, so wie es Galater 3, Vers 13 sagt, nicht? Wir sind aus der Sklaverei befreit, nun als Töchter und Söhne Gottes. Es mag sein, dass manchmal der alte Sklavenhalter dir erscheint, im Traum, in der Anfechtung oder in der Begegnung mit anderen Menschen. Aber er hat keinen Anspruch mehr auf dich. Und das müssen Sklaven erst einüben, die befreit werden, dass sie nämlich jetzt nicht sagen, ich bin ein neuer Mensch, jetzt nehme ich den Kampf mit meinem ehemaligen Sklavenhalter auf. Das wäre einem Sklaven in der Antike nicht gut bekommen, denn der hatte Leibwächter, der alte Herr, und dann wäre er verdroschen worden. Die Freiheit hat er nur in Beziehung zu Christus. Ich bin frei von der Sünde, weil ich frei bin für Christus. Und ich erfahre meine Freiheit von der Sünde in dem Maße, wie ich die Freiheit für Christus lebe. Ich bin mit Christus gestorben. So lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. So lebe nicht mehr ich. Heißt das etwa, dass meine Persönlichkeit entkernt ist? Bin ich wie ein Handschuh, ganz unpersönlich und nur Christus ist die Hand in mir? Bin ich wie eine Marionette, die an Fäden geführt wird? Das sind unpassende Bilder. Dass ich das nicht mehr lebt, das bin ich in Trennung. Das ist meine alte Existenz, das ist der Hans-Joachim gesondert und getrennt von Gott. Mein altes Leben ist beendet und nun lebt Christus in mir. Und weil Paulus schon ahnte, dass die Galater etwas überfordert sind, erklärt er es ihnen. Alles das, was ich jetzt lebe, also schon hier in meiner irdischen Existenz, im Fleisch, das bedeutet nicht in der Sünde, sondern eben als ein sterblicher Mensch in dieser Welt, in dieser Zeit. Das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich so vollkommen geliebt hat, dass er sich selbst für mich dahingegeben hat. Ich lebe, aber nicht ich isoliert wie früher. Christus lebt in mir. Ja, was denn jetzt, er oder du? Wir leben. Das ist uns seit Adam und Eva ein Rätsel. Wir sagen entweder ich oder du. Nur in der Liebe gibt es das auch zwischen Menschen, dass man wir sagt. Wir haben gewonnen. Wir haben es geschafft. Da gönne ich dem anderen seine Beteiligung und freue mich an seinem Sieg und er kommt mir zugute. Wenn eine Fußballmannschaft nur aus Egozentrikern besteht, dann gute Nacht, Deutschland, nicht? Dann hast du schon verloren. Der Gewinn liegt darin, dass man das Wir kennt. Das Wir hat immer mehr als ein Subjekt. Und das ist das Geheimnis. Wer glaubt, du oder Christus? Falsche Frage, aber jetzt kommt die richtige Antwort. Christus in dir und du in ihm. Der Glaube ist nicht deine Leistung, die du dazu beitragen musst, damit du dafür belohnt wirst. Der Glaube beschreibt seit Abraham eine Vertrauensbeziehung. Wir leben im Vertrauen auf Christus. Wir leben in der Beziehung mit Christus. Und wenn Christus in mir lebt, dann lebe ich auf. Und wenn ich nur noch Christus lieben will und mich ganz um ihn kümmere, dann blühe ich selbst auf. Wenn ich in Christus meine Mitte habe, finde ich mich selbst. Das Geheimnis des Wir. Und wir würden sofort wieder sagen, ja, halte mal, also wie viele Teile macht jetzt Jesus und wie viele Teile muss ich machen? Falsch gedacht. So beim Glauben. 9 Schritte kommt Christus auf mich zu oder 99 oder wo die Gnade hochgehalten wird, 999 Schritte kommt auf du. Und jetzt kommt mein Schritt des Glaubens. Falsch gedacht. Christus kommt alle Schritte auf mich zu, um als der für mich gekreuzigten Auferstandene mich bei der Hand zu nehmen und zu sagen an Joachim, jetzt gehen wir gemeinsam. Jeden einzelnen Schritt. Christus lebt in mir und ich in ihm. Wir sind ein Wir. Wir sind eine Gemeinschaft. So wie Gott sich das bei Adam und Eva ursprünglich vorgestellt hat, dass sie nämlich nackt bloß angewiesen sind, ohne sich zu schämen, ohne sich daran zu stören. Brauchst du dann Christus für den Rest deines Lebens? Aber ja. Macht dich das traurig? Aber nein. Es ist ganz wunderschön. Gott erwartet in seiner Liebe nichts von dir, was er in seiner Gnade dir nicht selbst schenkt. Gott erwartet in seiner Liebe nichts von dir, was er in seiner Gnade dir nicht selbst schenkt. Und wenn du sagst, Herr Jesus Christus, das kann ich nicht, dann sagt er, klar kannst du es nicht, habe ich auch nie von dir erwartet. Ich habe immer gesagt, du kannst es nicht, aber wir können es, ich in dir und du in mir. Du kommst zu Jesus und sagst, Herr, heute habe ich dich wieder enttäuscht. Und er sagt, das hast du nicht. Du kannst Gott nicht enttäuschen. Du kannst Christus nicht enttäuschen. Er hat sich nie in dir getäuscht. Herr, ich bin so schwach. Ja, was denn sonst? Herr, ich bin so angewiesen. Ja, hoffentlich. Herr, ich bin so klein. Wenn du Gottes Größe sehen würdest, dann wärst du doch viel kleiner. Es ist so erfrischend und befreiend zu wissen, dass Christus nichts von mir will, als dass ich mich beschenken lasse und ihm zur Verfügung stehe. Als ich das erste Mal ahnte, mit 17 Jahren, und das war eine Zäsur in meinem jungen Glaubensleben, mit 15 kam ich bewusst zum Glauben, als ich das erste Mal ahnte, dachte ich, oh, jetzt wird es abenteuerlich, denn 17-Jährige sind auf Abenteuer aus, jetzt wird es spannend. Ich habe den Trick verstanden. Ich habe die Methode durchschaut. Also nicht ich für Christus, Christus durch mich. Jetzt geht die Post ab. Und ich hatte so eine kleine Jungschar, da waren bestenfalls mal 12 da, manchmal auch nur 5. Und ich habe gedacht, das Ding wird jetzt durch die Decke gehen. Und dann habe ich auch noch den Philipperbrief gelesen, wie ich ihn zitiert habe. Philipper 4, Vers 13, mit den Navigatoren habe ich die Verse auswendig gelernt. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Das war der richtige Satz für den Hans-Joachim. Ich vermag alles. Allmachtsfantasien, das macht uns Männer ja vor allen Dingen aus. Mit 17 fühlte ich mich schon als Mann. Allmachtsfantasien, die dann schnell im Pendel umschlagen in Ohnmachtsgefühle, nicht? Aber zunächst einmal eine Allmachtsfantasie. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Ich kann alles. Die Jungschar blieb zunächst klein. Und das, was später kam, war damals noch nicht die Lektion, die ich lernen sollte, sondern den Kontext zu lesen, den Zusammenhang. Was meint Paulus mit ich vermag alles? Nun, in Vers 11, ich als Apostel habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein und ich kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides kann ich, satt sein und hungern. Beides, Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Es geht nicht um die ursprünglichen Fantasien von Adam und Eva. Jetzt sind wir Gott. Es geht um die Erkenntnis, jetzt sind wir Mensch. In dieser Zeit, auf dieser Welt, mit Hunger und mit Freude des Genießens, in Müdigkeit und Wachheit, in Sieg und Niederlage, in freudigem Erleben und in Anfechtung und Krankheit. Ich vermag alles. Das ist das Wichtigste und das Einüben. In Römer 5 spitzt es Paulus zu und sagt, wir rühmen uns natürlich der zukünftigen Herrlichkeit, die da kommen soll. Wir rühmen uns auch all der Krafterweise, die wir hier schon erfahren. Aber das spezifisch Christliche ist eigentlich, dass wir uns unserer Schwachheit rühmen. Dass wir die Bedrängnisse rühmen. Das ist zugespitzt formuliert, weil es nämlich Paulus bei den Korinthern vorher mit Charismaten, Enthusiasten, Schwärmern zu tun hatte, die gesagt haben, du musst nur glauben und dann geht's durch die Decke. Du musst nur beten, dann werden alle gesund und du musst nur beten, dann hast du Erfolg, dann werden alle missioniert. Glaube und alles gelingt. Es kommt uns sehr vertraut vor, weil es auch heute bei Aufbruchgemeinden oft diese Irrlehre ist, dass man sagt, du musst nur an Christus glauben und dann wirst du befähigt, alles das hier und jetzt zu erleben. Das alles, dessen wir uns rühmen, ist das Vermögen in Christus mir genügen zu lassen und jede Situation mit ihm zu erleben. Wir rühmen uns der Drangsale, der Trübsale, der Beängstigungen und der Lebensverengungen. Wie kann Paulus das sagen? Nun, er sagt, weil wir darin Geduld lernen. Geduld ist ein Begriff, der erinnert uns an Bahnstreik und an Wartezimmer beim Arzt. Das ist im Deutschen zu passiv. Im Griechischen ist Geduld, Hypomone, Standhaftigkeit und Ausdauer. Und einige haben schon gefragt, wie sieht denn Heiligung jetzt praktisch aus? Es ist in der Tat das Einüben von Vertrauen und von Ausdauer. Ausdauer gewinnt man aber nicht, indem man einfach zuwartet. Ausdauer gewinnt man nicht, indem man sich schont, sondern Ausdauer wird trainiert. Ich weiß, wir deutschen Männer pflegen das Missverständnis, dass man Sportlichkeit dadurch gewinnt, dass man in Adidas-Hose und feinerem Hemd mit einem Sixpack Bier vor dem Fernseher liegt und ein besserer Fußballer ist als die ganze Welt. Und wenn du lange genug auf dem Sofa liegst, bist du absolut sportlich. Das sehen unsere Frauen anders, denn sie beobachten unseren Bauch und haben den Eindruck, das ist wohl keine Fitness, die sich da herausbildet. Sportlichkeit gewinnst du durch Übung. Und das müssen wir als Christen lernen. Und ich bin immer wieder gerne auch auf dem Tauernhof bei den Fackelträgern in Schladming, weil da Leib, Seele und Geist eine Formel ist. Und während wir morgens in der Bibelarbeit die Fitness geistlich und geistig üben, geht's dann mittags in die Berge. Und je nach Fitness ist dann der Winkel etwas steiler. Als erstes Mal, als wir da waren, sagten die Mitarbeiter nach dem Frühstück, wir machen nur einen Spaziergang, bevor die Freizeit kommt. Und dann machten wir einen Spaziergang und das ging senkrecht hoch. Und sie hatten an den Theologen sehr viele Fragen. Und als wir dann 1500 Höhenmeter hatten, habe ich gesagt, wo fängt denn bei euch die Wanderung an? Ja, frühestens bei 1500 Höhenmeter. Nicht für Höhenmeter, also nicht in der Fläche, sondern hoch. Nicht? Die sind so fit, nicht? Weil nichts anderes kommt. Einer von uns lief als Fotograf immer noch mal dann die Wände hoch, nicht? Und das muss ich mal von oben einfangen, nicht? Es ist faszinierend, Menschen zu erleben, die sportlich so fit sind. Es ist noch faszinierender, Christen zu erleben, die frei von Angst, frei von Sorgen, frei von Gesetzlichkeit und Selbstzerknirschung und weil sie sich nicht die ganze Zeit selbst mit dem Hammer auf den Daumen hauen, auch schmerzfrei Kraft übrig haben zu sagen, wie können wir geistlich trainieren? Wir trainieren unser Vertrauen. Wir trainieren unsere Ausdauer. Wir trainieren es in allen Umständen, uns von Christus her zu verstehen. Und so kann es nicht überraschen, dass das Neue Testament selbst diese Bilder des Sportes genießt. Und Paulus in 1. Korinther 9 sagt, wir sind wie in einem Wettkampf. Wir sind wie in einem Wettkampf. Und man wird nicht fit, indem man nichts tut, sondern man muss bis zum Äußersten trainieren. Und er hat einmal das Boxen, einmal das Rennen vor Augen. Und entsprechend auch Hebräer 12, das wunderschöne Bild. In Hebräer 11 werden alle Zeugen des Glaubens des Alten Testamentes uns vorgeführt. Die sitzen jetzt alle auf der Tribüne und Hebräer 12 beginnt, nachdem wir jetzt eine Wolke von Zeugen um uns haben, nicht? Also alle Tribünen sitzen voll, werden wir aufgefordert, tut weg, was euch beschwert, was euch lästig ist beim Laufen, nicht? Schürzt eure Mäntel und dann lauft und lauft im Blick auf Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Heiligung ist nicht Selbstzerknirschung. Heiligung ist auf Christus schauen und zu ihm und mit ihm zu laufen. Sich nur noch mit ihm, in ihm verstehen zu wollen. Und dann in der Tat Erfahrungen zu machen. Bin ich heute noch der, der ich mit 17 war? Nun, damals war ich natürlich jünger und sicherlich auch sportlicher, aber geistlich noch ein bisschen wackeliger, weil jede Anfechtung mir neu war. Heute sind die Anfechtungen vierstellig durchgezählt und man muss nur sagen, ach, das erinnert mich an die Situation und man hat eine Erfahrung im Lauf seines Lebens gesammelt. Man trainiert. Wisst ihr, warum dieses Bild von dem Wettlauf und dem Training und dem Erlangen von Fitness und Gewandtheit so schön ist? Nun, weil das Neue Testament sagt, Christus ist nicht nur der Anfänger des Glaubens, er ist auch der Vollender. Christus ist den ganzen Lauf für dich schon gelaufen, in seinem irdischen Leben, am Kreuz und in der Auferstehung. Und jetzt sagt er, schau mich an und lauf mit mir. Jetzt sagst du, oh, das klingt aber schon wieder so gesetzlich, dann kommt es ja darauf an, dass ich das Ziel erreiche, schaffe ich es auch, bin ich stark genug, ich kann euch beruhigen. Damit ihr ganz gewiss am Ziel ankommt, setzt euch Christus auf seine Ziellinie und sagt, Junge, lauf! Du kannst das Ziel nicht mehr verfehlen. Er hat es schon für dich erreicht. Ja, in 2. Korinther 2, Vers 14 setzt er noch eins drauf und sagt, wir werden mit Christus mitgenommen auf seinem Siegeswagen, so wie ein Feldherr, der erfolgreich einzieht in seine Stadt und an seine Seite eben vermutlich dann denjenigen stellt, der zum Sieg besonders viel beigetragen hat. Nicht, der ist besonders geehrt. Wer darf mit dem König, mit dem Feldherrn auf dem Wagen einziehen? Mit Jubel links und rechts. Ihr kennt diese Siegesszenen. Da stellt er ausgerechnet dich drauf und mich. Und du guckst verschämt nach unten und sagst, ich habe doch gar nichts zur Schlacht beigetragen. Das ist der Sieg Christi. Er hat deinen Sieg errungen und du fährst mit ihm. Nimmt es da Wunder, dass Römer 8, 37 sagt, wir sind mehr als Überwinder. Hyper Nikao, Nikao heißt siegen. Hyper, das verstehen wir alle, heißt nochmal drüber. Aber wie kann man denn mehr als Sieger sein? Nun, weil er den ganzen Sieg errungen hat, haben wir Teil an seinem Sieg. Gewiss, immer wieder hast du Zweifel. Es gibt Dinge, die sich wiederholen. Es gibt ja diesen seltsamen Begriff der Lieblingssünden. Nicht, das sind Prägungen, die man hat, Gewohnheiten, die man hat. Man hat ein Suchtgedächtnis, man hat ein Fehlverhaltensgedächtnis und bestimmte Dinge kommen immer wieder und du magst hinfallen. Aber der Punkt ist, du landest nicht im Himmel, weil du fehlerlos in den Himmel gehst. Du landest im Himmel, weil er für dich gesiegt hat. Und er dich annimmt und auf seinen Siegeswagen stellt. Mit ihm zusammen. Aber gibt es nicht Situationen im Leben, wo all das, was der Hans-Joachim uns jetzt so aufbauend vor Augen stellt, dann doch an seine Grenze kommt? Was ist, wenn bei allem Verstehen von Ich in Christus und Christus in mir, wenn bei allem Einüben des Wir, wenn bei aller Konzentration auf Gottes Liebe in meinem Leben nicht nur eine Kleinigkeit daneben geht, sondern ich eine ganz schwere Verlusterfahrung mache, eine ganz eingreifende Erfahrung mache von Einschränkung, die sich eben nicht in Wohlgefallen auflöst, sondern in mir bleibt als eine Einschränkung. Und so wollen wir zum Abschluss noch auf eine ganz ernste Stelle schauen, dieses Apostels, der so sehr von dem Hypernikao, von dem mehr als Siegen sprechen kann, nämlich die Stelle 2. Korinther 12, Vers 9. Im Zusammenhang grenzt er sich ab von den Schwärmern in Korinth. Alles auf unserem Zettel, 2. Korinther 12, Vers 9. Im Zusammenhang grenzt er sich ab von den Schwärmern. Denn in Korinth gab es Kluge, die rühmten sich ihrer Klugheit. Weise, die rühmten sich ihrer Weisheit. Es gab Charismaten, die rühmten sich ihrer Zungenrede und ihrer Prophetie. Und es gab andere, die rühmten sich ihrer Fähigkeiten zu heilen. Und Paulus als ein Rhetoriker, der sich darin als Rhetoriker erwies, dass er immer bestritt, dass er einer war. Ich bin ja kein Rhetoriker, das war schon wieder selbst rhetorisch. Er sagt, ich könnte mich ja all meiner Gaben rühmen, will ich aber nicht. Ich könnte euch verraten, dass ich in Zungen rede, habe ich aber nicht erwähnt. Ich könnte euch verraten, dass ich mehr heile, als ihr alle zusammen geheilt habt, aber nenne ich nicht. Ich möchte mich meiner Schwachheit rühmen. Das ist schrill in den Ohren von Schwärmern. Von denen, die Himmel und Erde nicht unterscheiden können und die meinen, wir wären schon im Himmel, was wir nicht sind. Der Himmel ist schon bei uns, aber wir sind noch nicht im Himmel. Christus ist schon in uns, aber wir sind noch nicht bei Christus. Und deshalb leben wir diese Spannung und wir leben sie tapfer. Und Paulus sagt, deshalb rühme ich mich am liebsten meiner Schwachheit. Ich möchte euch etwas andeuten, auch wenn ich es nicht ausführe, so sagt Paulus. Ich habe einen Pfahl im Fleisch. Ich habe einen Dorn in meinem Fleisch. Und die Jogger kennen das, wenn man so ein Splitsteinchen hat, dass man dann immer zur Verwunderung der ganzen Umwelt dann so hinkt, weil man immer versucht, das Steinchen wegzudrücken. Oder wenn man vollends dann einen Dorn im Wanderschuh hat, das hält man nicht aus, da muss man unbedingt anhalten und ihn rausziehen. Für alle, die in den Rosen arbeiten, ihr kennt das, egal welche Handschuhe man hat, irgendwie kommt doch ein Dorn in den Daumen und man mag es zunächst übersehen, aber wenn du abends dann irgendwo drauf drückst, dann geht es dir einmal durch den Kopf bis oben in den Scheitel, auch wenn du sonst gar keinen hast, nicht? Der Schmerz, der ganz bestimmend ist. Was für ein Bild. Wir wollen natürlich sofort wissen, was ist das? War das eine seelische Krankheit, die er hatte? War Paulus depressiv? War er Epileptiker, wie in der Antike das vielen Persönlichkeiten zugeschrieben wird? War er vielleicht mit einer Augenkrankheit geschlagen, weil die Galater ursprünglich bereit waren, ihre Augen herzugeben, was aber eine Anspielung einfach ist auf das besonders Teure, was ich einem anderen gebe? Wir wissen es nicht, wir sollen es nicht wissen. Das muss euch nicht quälen, wir Theologen leiden wie die Hunde, wenn wir etwas nicht beantworten können. Aber die Demut müssen wir lernen bis zum Himmel. Wir respektieren die Intimität des Paulus. Es geht uns auch gar nichts an, weil Paulus uns ja was beibringen will. Also die Frage an dich, was ist denn dein Dorn im Fleisch? Was ist dein Stein im Schuh? Was ist der Punkt, der dich dauernd quält? Etwas, was du nicht wegdrücken kannst, wo du nicht einfach fröhlich darüber hinweg lächeln kannst. Wo auch dein Glaube nicht einfach die Sache beseitigt und ausgleicht. Und Paulus sagt, und ich muss ergänzen, als einer, dem es Gott geschenkt hat, Dutzende, Hunderte Menschen, waren es Tausende, ich weiß es nicht, durch Paulus zu heilen. Paulus war ein so vielfach begabter Mensch. Man kann es sich nicht vorstellen. Er predigte, er war Theologe, er war ein Briefschreiber, dass diese Briefe dann auch noch zur Heiligen Schrift wurden. Er konnte es ja nicht ahnen. Er hat in Zungen geredet, wenn es um die eigene Erbauung geht, zu Hause hinter verschlossenen Türen. Er konnte heilen. Alle Gaben hatte er. Es ist unglaublich, wie viele Gaben Gott ihm gegeben hat. Ausgerechnet ihm, den Christusverfolger. So viele Gaben. Und er bittet nun seinerseits Christus ausdrücklich, das heißt dreimal. Christus, bitte, nimm dieses schmerzhafte Phänomen aus meinem Leben. Nimm mir doch bitte diese Einschränkung weg. Dreimal ausdrücklich. So viele Menschen hast du durch mich geheilt. Ich weiß, dass du es kannst und ich weiß, dass du es willst. Bitte schenke doch auch mir das, was du anderen durch mein Wirken geschenkt hast. Es zerreißt einem das Herz. Und Christus sagt ihm, nicht mit der Luther-Übersetzung, im griechischen Original, meine Gnade ist für dich absolut ausreichend. Du brauchst nichts als meine Gnade. Denn meine Kraft ist in der Schwachheit vollendet. Sie kommt in der Schwachheit an ihr Ziel. Wir haben im Ohr, lass dir an meiner Gnade genügen. Gewiss, dieser Aspekt ist ja dann auch notwendig, wenn ich es mir sagen lasse. Aber Christus hat ihm nicht gesagt, begnüge dich, sondern er hat gesagt, nimm alles, nimm meine Gnade. Meine Gnade reicht für dich aus. Christus kann durch dein Glück wirken, aber Christus kann auch durch deine Trauer andere trösten und segnen. Christus kann durch deine Intelligenz Menschen im Glauben helfen, aber er kann auch durch deine Verlegenheit Menschen segnen. Für Christus macht es keinen Unterschied, ob er unsere Stärken gebraucht oder unsere Schwächen. Natürlich kann Christus auch einen Menschen mit Abitur gebrauchen. Gnade gilt für alle. Aber Christus kann auch durch Analphabeten Geschichte schreiben, obwohl das eigentlich ein Widerspruch in sich selber ist. Nicht, wie kann einer durch einen Analphabeten schreiben? Das ist Evangelium. Wie oft schon bin ich von der Kanzel runtergegangen und war zerknirscht. Ich war zu müde. Ich habe es nicht auf den Punkt bringen können. Ich habe die Menschen nicht erreicht und habe mich bei Gott entschuldigt. Man wird ja manchmal gefragt, ob Predigen vor vielen Menschen nicht hochmütig macht. Ich kann euch sagen, nein, die Gefahr besteht nicht. Es macht einen demütig. Es ist nie nach einer Predigt so, dass du sagst, das ist aber gelungen, sondern du gehst immer runter von der Kanzel oder vom Katheder und sagst, ich habe nicht ein Promille von dem, was Christus mir gezeigt hat, weitergeben können. Und manchmal ist es der Trost, dass ausgerechnet dann, wenn du völlig zerknirscht bist über dich selbst, ein Mensch zu dir kommt und sagt, heute hat Christus zu mir gesprochen. Ob du fit bist oder nicht, egal, was du mitbringst, Christus will dich gebrauchen. Und wenn du sagst, aber ich habe doch meine Lebenszeit vergeudet, indem ich nicht das Optimale an Ausbildung getan habe. Gewiss, wenn ein Studierender zu mir kommt, dann sage ich, mach das Äußerste, nutz die Zeit jedes Semester. Klar, die Ermahnung gilt. Aber unterm Strich ist das, was an Segen durch uns geschieht, völlig unabhängig. Weil Gott uns so gebraucht, wie er uns gebrauchen will und dort gebraucht, wo er uns gebrauchen will. Und so muss Paulus eben dieselben Korinther dann ermahnen in 1. Korinther 12 und sagen, wir haben doch völlig verschiedene Gaben. Und es macht doch keinen Sinn, wenn du als Fuß die ganze Zeit die Zunge beneidest, weil die so viel reden kann und der Fuß sollte ja nicht reden. Dass du als Ohr sagst, ich würde gerne sehen, aber ich bin kurzhörig. Nicht, das alles spielt keine Rolle. Die Frage ist nur, Christus, wo willst du mich wie gebrauchen? Lebe du durch mich, wie du es willst. Der Himmel fragt nicht nach der Wichtigkeit der Glieder am Leib, sondern nach ihrer Wesentlichkeit. Nach ihrer Wesentlichkeit. Es ist nicht entscheidend, dass du wichtig bist im Reich Gottes, in der Gemeinde, sondern dass du wesentlich bist. Und wenn nach 1. Korinther 3 einmal wir vor Christus stehen und in seiner Herrlichkeit unser ganzes Lebenswerk sich offenbart und so vieles in unserem Leben in der Retrospektive als Holz, Heu und Stroh verbrennt und wir sagen, vergiss es, kommt Gold, Silber und Edelsteine zur Geltung. Und viele von uns werden überrascht sein, was Christus durch sie gewirkt hat. Lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in der Schwachheit vollkommen. Und Paulus sagt, wenn das so ist, dann will ich mich am allerliebsten meiner Schwachheit rühmen. Dann will ich die Verfolgungen, dann will ich meine Einschränkungen, meine Verlegenheiten, meine Verstimmungen, meine Anfechtungen noch einmal ganz anders werten. In allem möchte ich Christus erkennen. Denn wann immer ich schwach bin, ist er in mir stark. Das ist Christus Genügsamkeit. Lass dir an meiner Gnade genügen. Christus ist mir genug. Im Leben und im Sterben. Christus lebt in mir und ich in ihm. Wie lange? Bis zur Stunde unseres Sterbens? glaub doch nicht, dass er dich noch mal loslässt. Der Christus, in dem du lebst und der in dir lebt, dem gehörst du. Und ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Und was wird dann mit dem Christus sein im Augenblick deines Sterbens? Dann nimmt er dich mit in die Gemeinschaft. Die ersten Christen haben mit dem Judentum gesagt, ins Paradies, um zu kennzeichnen, das ist der Bereich, in dem die Gläubigen schon heilvoll leben, auch wenn die leibliche Auferstehung und das Gericht Gottes vor der Welt noch ausstehen mögen. Der Schoß Abrahams, die Tischgemeinschaft mit Abraham, aber das ist nicht das, was uns fasziniert. Es ist ja die Tischgemeinschaft mit Jesus Christus, den wir dann schon haben. Denn wenn Christus in uns lebt und wir in ihm, dann mögen wir noch krank sein. Dann mögen wir auch alt werden. Dann mögen wir auch sterben. Wir können aber nie mehr tot sein. Denn die Freiheit der Kinder Gottes bedeutet auch die Freiheit vom Tod. Sterben ja. Tot sein, nein. Wer das erkennt, der verändert sein Gebet. Der bittet viel weniger und er dankt viel mehr. Der klagt viel weniger und er lobt viel mehr. Denn warum soll ich Gott die ganze Zeit um Kraft bitten, wenn wir sie schon haben? Die Engel Gottes haben viel Geschäft, nicht mit der Summe aller sinnvollen Gebete, sondern mit der Summe aller der Gebete, die sie erst umformulieren müssen, damit sie Sinn machen. Wie oft habe ich schon gesagt, Herr, begleite mich auf meinen Wegen. Dann sagen die Engel, wir haben einen Vorschlag, folge ihm doch einfach nach, da bist du doch schon bei ihm. Herr, gib mir Kraft für meine Aufgaben. Dann sagen die Engel, wie wäre es denn, wenn du einfach seine Aufgaben erfüllst, dann brauchst du keine Kraft, dann ist er ja schon da. Herr, gib mir Stärke. Du brauchst keine Stärke. Es genügt, dass du schwach bist, denn er ist ja schon bei dir. Ihn zu erkennen, mehr als du mit Christus geschenkt bekommen hast, im Augenblick des Beginns deines Glaubens, kannst du nie mehr bekommen. Nicht mal im Himmel. Aber weniger sollten wir von diesem Augenblick an uns nie mehr genug sein lassen. Wir sind viel zu bescheiden. Wir versuchen die ganze Zeit Dinge zu tun, die er schon getan hat. Aufgaben zu erfüllen, die seine Aufgaben sind. Und dann kommen wir nicht dazu, da zu sein, wo er uns haben will. Sei die richtige Person zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit dem richtigen Wort, bei der richtigen Person. Du sagst, das kann ich doch überhaupt nicht zusammenbringen. Bin ich denn ein Navigationsgerät? Wie soll ich das denn alles kombinieren? Brauchst du gar nicht. Steh einfach morgens auf und sag, Herr Jesus Christus, das ist dein Tag. Lebe du durch mich, führe mich. Lass mich schweigen, wo ich schweigen soll. Rede durch mich, wo ich reden soll. Lass mich still sein, wenn ich still sein soll. Und lass mich fit sein, wenn du mich gebrauchen willst. Hier sind meine Hände. Hier sind meine Lippen, hier sind meine Füße, ich gehöre dir. Wollen wir beten? Herr Jesus Christus, wir danken dir für das Geheimnis, das du offenbart hast in deiner eigenen Person mit deinem Kommen. Wir danken dir, dass die Antwort auf all unsere Fragen schon seit 2000 Jahren offenbar ist. Es ist nicht verborgen. Es ist in deinem Wort schwarz auf weiß uns zugesprochen. Wir danken dir, dass im Augenblick unseres zum Glauben kommens, dem Beginn unseres geistlichen Lebens, wir schon alles bekommen haben, was wir brauchen für diese Welt und für eine Ewigkeit im Himmel, nämlich dich. In dir haben wir alles. Unsere Erlösung, unsere Weisheit, unsere Heiligung und unsere Erlösung. Du bist es in Person. Und so wollen wir das immer mehr einüben, immer klarer erkennen, dass wir nichts als dich wollen, dass wir mit dir, du in uns und wir in dir. Du weißt, wo du uns gebrauchen willst. Du weißt, wo du uns einsetzen willst. Und so wollen wir das erneuern und uns selbst neu bewusst machen, Wir gehören ganz zu dir in deine Herrschaft. Wir sind frei, weil wir befreit sind von dir, von der Sünde, durch dein Kreuz befreit. Und wir sind frei für dich, um jetzt mit dir zu leben. Du siehst jede und jeden von uns. Du siehst auch all die Schmerzen, die Trauer, die Anfechtung und Einschränkung. Du siehst, wo wir einen Pfahl im Fleisch, einen Dorn in unserem Fleisch als Schmerz spüren. Deine Gnade reicht aus. Du willst uns trösten in Zeit und Ewigkeit. Und so wollen wir mit dir leben und aus dir leben. Danke, dass wir nicht Stellvertreter für dich als den abwesenden Gestorbenen sind. Danke, dass wir Ebenbild, Spiegel und Repräsentanten sein dürfen für dich als den gegenwärtigen Auferstandenen. Amen.